Ahoi und herzlich willkommen an alle Lesemäuse da draußen. Wir haben eine Sonderfolge mit euch mitgebracht, eine neue zum Bücherlesen. Wir sind
Manuel
und Ökök.
Stopp,
Polizeigewalt, ein bedingungsloses Grundeinkommen.
Werden Sie dich überwachen?
Open Data und Open Source.
Verkehrswende.
Die Häuser denen, die drin
wohnen. Ein Cannabis Social Club.
So, Manu, ich guck mal kurz hier um die Ecke, denn wir haben zwar viele Bücher mit, aber auch ein Pad, wo Dinge drinstehen. Und unser erster Punkt ist ein Loblied auf städtische Bibliotheken.
Sie lebe hoch.
Das steht da nicht, aber wie viel bist denn du so in der Bibliothek?
Ah, das ist jetzt viel. Das hättest du ja wenigstens.
Nö, ach, wieso?
Ich muss ehrlich sagen, ich war in den letzten 5 Jahren vielleicht insgesamt nur 3 oder 4 Mal in der Bibliothek und dann auch nur zu irgendwelchen Veranstaltungen, weil dann halt im Foyer irgendwie meine Ausstellung war oder sowas oder eine Lesung. Aber ich habe schon ewig, ehrlich gesagt...
Gab also seit auch tolle so Brettspielabende schon.
Sowas zum Beispiel auch, geil. Genau. Und ich habe aber wirklich schon ewig kein Buch mehr in der Bibliothek ausgeliehen, gebe ich ganz ehrlich zu.
Das ist okay. Ja, die Frage stand ja auch nicht. Ich habe mir gedacht, ich bin jetzt nur bösartig. Also ich nutze sie relativ viel, aber auch erst seit ich wieder mehr angefangen habe zu lesen. Und wie es dazu gekommen ist, erzähle ich euch später schon mal so als Teaser. Ja, aber kurz mal unsere lustigen Bibliotheken. Was können die alle? Weil ich glaube, das haben gar nicht alle so auf dem Schirm, weil Bibliothek klingt immer so nach Buch.
Staubig,
ja,
dunkel.
Staubig, dunkel. Ja. Also wo ich sagen muss, gerade in der Zentralbibliothek ist manchmal ganz schön laut. Aber ja, es gibt ja auch diverse Spiele, also analoge und unglaublich viele Switch-Spiele mittlerweile, was ich auch immer im Stadtbezirksbeirat dann sehe, weil Gurbitz hat tatsächlich angefangen, so mit dem Trend nochmal mehr Switch-Spiele zu haben. Also die haben nicht nur mit den Tolinos angefangen, sondern auch damit.
Okay.
Ja. Genau, Hörbücher, digital und halt quasi zum Ausleihen. Filme, Musik. Musik gibt es auch quasi einen Streaming-Dienst mit, ich glaube, 2 Stunden im Monat immer. Das ist zumindest, um mal Sachen reinzuhören, gar nicht so schlecht. Oder wer halt nicht so viel hört, finde ich auch gut. Und Zeitungsangebote, was ich echt diesen Sommer erst gelernt habe, wie viele Zeitungsartikel wir online auch haben. Also, dass die da so rumliegen, ist mir klar.
Ja.
Aber dass ich einfach für DNN etc. bezahltes Abo habe und dann einfach suchen kann. Das hat mir jetzt erst ein Freund gezeigt. Das habe ich nicht gewusst.
Jetzt kommt die größte Kündigungswelle bei den Dresdner Zeitungen.
Nee, wer weiß. Aber das ist schon ziemlich, ziemlich praktisch und halt auch überregionales Zeug. Und ich finde das cool. Und wie du schon gesagt hast, regelmäßige Angebote. Also ich muss bei uns in Kottau unbedingt mal zum Häkeln gehen. Das finde ich auch geil. Hallo, so eine Häkelrunde mit der Bibliothek klingt doch super gemütlich.
Ja gut, wenn man häkeln mag. Ne?
Ja, wenn man häkeln so mag. Aber es gibt auch so die Maker-Mittwoche, heißt glaube ich, in mehreren Bibliotheken, zum Beispiel in Gorbitz. Es gibt Lesungen zu allen möglichen, also obviously, Vorlesesonntage, die teilweise auch auf Samstage geschoben wurden. Aber naja, sowas halt, finde ich cool. Teilweise auch Konzerte.
Ja, für die Eltern unter uns, es gibt regelmäßige gemeinschaftliche Lesezirkel für Kinder, es gibt Vorleseveranstaltungen, also die wirklich regelmäßig zu einer bestimmten Vorleseveranstaltung kommen wir dann noch, aber dort habt ihr auf jeden Fall auch die Möglichkeit, mal die Kinder mit, ja, vielleicht auch mal einfach analog mit Literatur zu bespaßen.
Ja.
Auch manchmal gern mit Kombinationen mit Puppentheater, habe ich gesehen.
Das ist auch cool.
Ja.
Ja. Hi nochmal aus dem Schnitt. Ücke hier. Wir haben natürlich eins der coolsten Angebote der Bibliothek vergessen. Die Bibliothek der Dinge, wo ihr euch zum Beispiel Werkzeug ausleihen könnt oder halt auch ganz viele andere Sachen zum eben anfassen, also ein Wikinger-Schach fürs Picknick oder eine Bohrmaschine für das nächste Bauprojekt. Ihr könnt euch so gefühlt alles ausleihen. Guckt auch gern mal da vorbei. Und so schön sie sind, wir wären nicht Dresden, wenn es nicht trotzdem übel um die Bibliotheken stehen würde. Es muss kurz noch rein. Also wir haben letztes Jahr den großen Preis als beste Bibliotheken bekommen, so überhaupt.
Deutschlandweit.
Deutschlandweit. Die besten Bibliotheken und jedes Jahr stehen die Zweigstellen bei ihren Stadtbezirksbeiräten und klopfen für Minimalbeträge an, weil sie halt einfach zu wenig Finanzierung haben. Und dieses Frühjahr hatten wir wirklich bei uns die Diskussion, also in Kotta zählt die Kotta-Zweigstelle offensichtlich und die Gorbitzer-Reihen. Mhm. Ob wir es aufteilen müssen, ob wir einer Bibliothek nur die Neuanschaffung bezahlen können und der anderen nur die Veranstaltung, weil wir zu wenig Geld haben. Also es ging um so knapp 20.000 Euro, mhm. was eigentlich für die Stadt nicht viel sein sollte, für ein SBR halt leider wieder schon.
Ja.
Und das war halt so traurig. Also wir haben dann am Ende uns zum Glück darauf einigen können, dass es ein Gesamtpaket braucht. Und wenn ich sagen könnte, naja, in der einen Zweigstelle hast du halt aktuelle Bücher und in der anderen nicht. Das ja. kann ja auch nicht sein. Aber es war halt so eine traurige Diskussion. Und da haben wir wirklich diese armen Fachangestellten da gefragt, naja, was ist denn bei Ihnen wichtiger? Neue Bücher oder Veranstaltungen, damit Leute mal in die Bibliothek kommen? Ich habe mich so geschämt in Grund und Boden, dass wir wegen so wenig Geld solche Fragen stellen müssen. Ich meine, wie wichtig sind denn Bibliotheken? So frei zugängliches Wissen für alle. Also du brauchst ja auch keinen Ausweis, um drin zu lesen. Also es ist ja so das Nächste. Du musst ja theoretisch nicht mal unbedingt Geld dafür ausgeben. Und wenn, dann ist es halt auch nicht viel. Es gibt für allen möglichen Bums nochmal Rabatt auf die Bibliotheken.
Mhm.
Ja, das hat mir wehgetan. Das wollte ich noch mal ganz kurz dazu erzählen. So schön sie sind, Dresden würdigt die eigenen tollen Bibliotheken, selbst wenn sie einen tollen Preis bekommen, nicht.
Und ich meine, Bibliothek des Jahres in einem deutschlandweiten Wettbewerb. Ne,
das, unter anderem wegen dem geilen Online-Angebot.
Ja, ja, das muss man sich erstmal verdienen. Ne? Also ja. das spricht halt wirklich dafür, dass die Bibliotheken bei uns in Dresden deutlich mehr sind als einfach nur eine stille Halle voller Regale mit Büchern
ja.
drin.
Und vor allen Dingen, alle Zweigstellen haben halt ihre Besonderheiten und Angebote. Das ist so schön. Also, ich kenne nicht alle. Ich gebe zu, ich kenne Neustadt, Kotta, Gorbitz und halt Zentralbibliothek.
Hm.
Plauen laufe ich andauernd dran vorbei. Müsste ich eigentlich dann auch mal aus Prinzip reingehen. Aber, ja.
Plauen ist hübsch. Stimmt, da war ich mal.
ja.
Tja.
Genau, also das kurz dazu ein Loblied und ein Trauerlied im einen.
Ja.
Von mir zum Einstieg. Aber du hast ja jetzt noch richtig geilen Kram mitgebracht.
Ja.
Nur schön.
Genau, also wir machen hier eine Folge wirklich rund um das Thema Lesen, rund um das Thema Literatur. Also falls ihr jetzt gerade frei habt, falls ihr im Urlaub seid, falls ihr noch überlegt, welches Buch nehme ich mir als nächstes mit
ja.
in den Flieger oder, weiß ich nicht, in den Zug, auf den Balkon oder aufs Klo.
Geht alles.
No? Darum geht es heute. Es geht heute ums Lesen. Und was ganz wichtig ist, auch für die Entwicklung von Kindern, das ist wissenschaftlich erwiesen, ist das gemeinsame Lesen, beziehungsweise, wenn sie es noch nicht können, das Vorlesen. Und da gibt es jedes Jahr einen bundesweiten Aktionstag, den sogenannten Vorlesetag. Und der ist dieses Jahr am 20. November, ist noch ein Stück hin, aber ist wichtig, dass wir jetzt schon mal drüber reden. Denn unter dem Motto, ich lese vor, du auch, veranstalten die Dresdner Bibliotheken oder auch die, es gibt ja auch noch freie Bibliotheken, ne? Also es gibt ja auch noch solche von Vereinen, die halt dann in einer bestimmten Kategorie oder aus einem bestimmten Erblass sozusagen das anbieten. Ne?
Frauenbildungshaus hat eine große zum Beispiel.
Genau. Oder eben auch Schulen und Museen ja. und Kindergärten. Alle die veranstalten an diesem 20.11. unter diesem bundesweiten Vorlesetag kleinere Veranstaltungen. Und die freuen sich natürlich alle über Freiwillige, die dort entweder helfen zu organisieren oder die sich freiwillig melden zum Selbstvorlesen, die vielleicht einfach mal, wie nenne ich das jetzt mal, den Lehrerinnen und Lehrern oder vielleicht auch den ErzieherInnen in der Kita ein bisschen Arbeit abnehmen und vielleicht mal ein bisschen recherchieren, was sind denn neue, coole Geschichten für Kinder und Jugendliche, ne? Sowas würde schon helfen. Das heißt, meldet euch einfach mal dort und fragt, ob ihr dort irgendwie teilhaben könnt, wenn ihr selbst Eltern seid. Schaut mal, ob ihr in eurer lustigen Kita oder Schulklassen-Chatgruppe mal drüber sprecht, ob ihr an dem Tag was machen wollt. Ist eine schöne Gelegenheit, auch und insbesondere um Kindern das Thema Lesen einfach auch mal schmackhaft zu machen.
Finde ich mega.
Weil, ich kenne das auch aus meiner Generation, wir waren, also viele von uns waren schon relativ lesefaul, ne? Und mit der erstarkenden Digitalisierung hat das, glaube ich, noch ein bisschen weiter zugenommen, diese Lesefaulheit. Wie man übrigens Literatur oder Lesen auch interaktiv und hautnah erleben kann, da gibt es in Dresden ganz verschiedene Möglichkeiten. Ich habe euch hier mal drei zusammengetragen. Zwei davon finden dieses Jahr schon noch statt. Eine habt ihr leider schon verpasst. Ich fange jetzt einfach mal mit der an, die wir schon verpasst haben.
Okay.
Das ist die sogenannte DREAM. Das ist ein Kürzel für Dresdner Autorenmesse. Und die fand diesen Mai schon zum zweiten Mal statt in Dresden. Und ihr müsst euch das vorstellen, quasi eine Mini-Büchermesse. Aber für das Mini ist da trotzdem ganz schön viel dabei. Der Fokus liegt auf regionalen AutorInnen und Verlagen.
Super spannend.
Das Ganze wird ehrenamtlich organisiert, von Sponsoren finanziert. Also bisher gab es leider keine, ich sage jetzt mal, staatliche Förderung oder städtische Förderung. Die haben sich da eben Sponsoren gesucht, unter anderem die Sparkasse. Und das dann finanziert. Und dieses Jahr waren es tatsächlich schon über 50 AusstellerInnen oder PräsentatorInnen. Wow. Und es waren über 750 Leute dort zu Besuch, haben sich das angeschaut. Und gerade eben, wenn man überlegt, dass der Fokus eben darauf liegt, SchriftstellerInnen aus Dresden und Umgebung ein bisschen zu pushen oder auch kleine Verlagshäuser, finde ich, das ist das ein richtig schöner Gedanke.
Ja,
und da freue ich mich nächstes Jahr. Dieses Jahr habe ich es wirklich verpasst, aber nächstes Jahr, wenn dann hoffentlich die dritte Auflage kommt, würde ich dort sehr gerne wieder hingehen. Und ich wünsche es Ihnen, dass Sie dann auch vielleicht sogar noch ein bisschen gewachsen sind. Ne? Übrigens, der Eintritt war beide Jahre jeweils frei.
Das
heißt,
cool.
Man ist dort kostenlos reingekommen und konnte sich informieren und vom Kinderbuch über Manga bis hin zu Fantasy und Sachbüchern und Fachbüchern gab es dort alles zu sehen. Den Link zu der Internetseite packen wir euch einfach mit runter und dann könnt ihr ja selber mal stöbern und euch das für nächstes Jahr vormerken.
Mhm.
Eine weitere Veranstaltung, jetzt mache ich es einfach chronologisch, sind zwei Stück. Die nächste ist am 13. September im Schloss Albrechtsberg. Dort ist ebenfalls der Eintritt frei. Die Veranstaltung Dresden erlesen, ne? Also lustiges kleines Wortspiel aus Lesen und Erleben.
ist auch sehr erlesen dann wahrscheinlich, was es da zu anzugucken
gibt. Nobel.
Ja. Nee,
also es ist gar nicht so etepetete, wie man jetzt vielleicht das im Schloss Albrechtsberg erwartet. Mhm. Ne? Also da ist auch wirklich auch Kinderliteratur, Jugendliteratur ist auch vertreten. Hier ist es ein Mix aus regionaler und überregionaler Autorenschaft und Verlagen. Und das Ganze wird quasi begleitet mit einem Rahmenprogramm eben auch aus Kunst, Kultur. Es gibt Lesungen, es gibt musikalische und künstlerische Auseinandersetzungen mit dem Geschriebenen, sowas in der Art. Und es gibt ein Mitmachangebot für Kinder von einem ganz tollen Verein in Dresden. Da komme ich aber auch später nochmal dazu. Wir machen heute ganz viele so kleine Vorankündigungen für später.
Das ist süß, ja. Finde ich cool.
Wir wollen euch an der Stange halten. So, und dann gibt es noch eine weitere Veranstaltung, ebenfalls im September. Vom 23. bis 27. September findet im Zentralwerk das Lesefestival Literatur jetzt statt. Und deren Anspruch ist eine Verbindung von Hoch- und Subkultur.
Also kann man direkt dort bleiben, nachdem die Datenspuren waren, einfach das Zentralwerk nicht verlassen, weil die gehen bis den Sonntag davor
Einfach im Hof campen.
Ja, eben einfach da bleiben. Das ist jetzt so meine spontane Empfehlung, sorry.
Kurzer Werbeblock eingeschoben.
Naja, das kann ich.
Genau. Also der Anspruch ist die Verbindung von Hoch- und Subkultur. Ne? Mhm. Das heißt, also wirklich, ich will es nicht sagen, Hochkulturliteratur trifft, weiß ich nicht, die Underdog-Stories. Aber sowas in der Art soll es sein. Und auch hier soll es eine Auseinandersetzung geben zwischen Literatur und Musik, Literatur und Kunst und Literatur und Wissenschaft.
Mhm.
Hier ist, muss man jetzt ganz klar sagen, der Eintritt nicht frei. Also das Gesamtticket für den 23. bis 27. kostet 100 Euro. Mhm. Die Tageskarten sind dann irgendwie ein Viertel bis ein Drittel des Ganzen, also irgendwas zwischen 25 und 35 Euro. Da muss man sich vielleicht vorher überlegen, ob man das investieren kann und will. Auch hier packen wir euch den Link unten drunter, könnt ihr euch ja vorher das Programm angucken. Und wenn was für euch dabei ist, vielleicht habt ihr das Geld dann, um euch das mal anzuschauen.
Ist ja auch eine Mischung aus kostenlosen Angeboten und jetzt einem das, was kostet, ist doch
richtig.
Ist doch gut.
Genau, also es sind jetzt zwei kostenlose Veranstaltungen und eins für Eintritt. So,
cool.
Und jetzt kommt dieser vorangekündigte kleine Shoutout, nämlich es gibt einen wundervollen kleinen Verein in Dresden, Nee, nicht klein. Wir machen hier nichts niedlich. Es gibt einen wundervollen Verein in Dresden, und zwar den Buchkinder Dresden e.V. Ist natürlich auch wieder ein ganz tolles Wortspiel zwischen Kinder und Buchbinder. Ne? Und das ist ein tolles Projekt, wo Kinder selbst eine Geschichte sich sozusagen überlegen können, sie dann auch aufschreiben und illustrieren können. Und auf allen Schritten sozusagen von der Idee bis hin, hier hast du wirklich dein eigenes kleines Büchlein mit deiner eigenen Story und deinen cool. Bildern. Ist dort in Kursen und in Ferienangeboten möglich. Und es ist, die Kinder werden dort auch extrem frei in ihren Entscheidungen belassen. Also von, weiß ich nicht, ich schreibe das mit Kugelschreiber bis hin über Schreibmaschine, ihr habt euch nicht verhört.
Das ist so cool!
Oder Kalligrafiestift oder Computer, ganz klassisch. Dürfen die Kinder sich dort entscheiden, wie sie das machen, ob und wie das Ganze illustriert wird, auf welche Art und Weise. Also da entstehen ganz tolle Sachen. Und ja, wer noch ein lohnendes Projekt sucht für Spenden im Jahr 2026, das ist wirklich eine ganz tolle Adresse. Da könnt ihr euch hinwenden. Die Internetpräsenz verlinken wir euch ebenfalls hier unten drunter. Apropos Schick. Ganz tolles Projekt, ganz tolle Sache.
Ja, ich habe es vorhin schon ein bisschen angeteased, dass ich so einen kleinen Grund hatte, weshalb ich jetzt wieder endlich mehr lese. Und zwar gibt es eine sehr schicke Fediverse-Software, wie es ja für alles gibt, zum Lesefortschritt tracken und Bücher rezensieren und über Bücher reden und Zitate ins Internet klatschen und so. Und die heißt Bookworm. Und seit Ende 2024 Bookworm benutze, lese ich wirklich mehr, weil mich das so ein bisschen anspornt. Ich kann mir zum Beispiel, also Manu kann es jetzt zeigen, euch leider nicht, hier zum Beispiel vornehmen, wie viele Bücher ich lesen möchte. Und dann kann ich mir so meinen Fortschritt oder was ich mir noch mit anderen merken möchte. Oder dann sehe ich zum Beispiel, was Kian liest und habe da schon mir mal was so rüber und so hin und her. Okay. Und das eine Buch, was ich jetzt mitgebracht habe, hatte ich jetzt vor kurzem auch fertig gelesen, hat dann einer geschrieben, oh, ich wusste gar nicht, dass er ein Buch geschrieben hat, cool. Und dann konnte man es darüber unterhalten und das motiviert mich. Also gerade, wenn man halt keinen lokalen Buchclub vor Ort hat mit ähnlichem Lesegeschmack. Also ich habe zwar viele Freundinnen, die lesen, aber nicht unbedingt das, was ich lese. Und dann ist das immer so ein bisschen schwierig. Und das ist schon nett. Also es ist nicht die größte Community. Ich bin jetzt auf einem Server, wo viel so Fantasy- und Pen-and-Paper-Kram auch gelesen wird. Aber da bin ich auch schon auf andere Systeme gestoßen, zum Beispiel. So Sachen, die ich nicht selber gelesen hätte. Und das ist cool. Das macht Spaß. Heißt Bookworm. Ich verlinke euch das auch noch mal. Das ist cool. Und das ist jetzt gerade auch so ein bisschen mein Hack, weil ich habe nicht alle Bücher vorliegen, die ich heute mit euch teilen werde. Und dann kann ich hier schön in meine Rezension reingucken und so. Und sehe nochmal, so hieß das, das war die Autorin und so. Das ist praktisch.
Ja.
Ja, genau. Das als kleine Empfehlung hier nochmal am Rande. Und wollen wir dann endlich in die Buchempfehlung, das auf das wahrscheinlich alle gerade warten, starten. Na, das ist doch, ich mag sowas. Ich habe jetzt ein paar Podcasts bei mir im Feed gehabt, die so Buchempfehlungen gehabt haben für den Sommer und mir gedacht, ja geil. Ja.
Wir können praktisch. Das jetzt gerne machen.
Ja,
dann herzlich willkommen zum zur Wurzel aus dem literarischen Quartett.
Wir sind zwei, wir sind kein Quartett, hör auf.
Ja, ich sage die Wurzel aus dem literarischen Quartett.
Ach scheiße, ich habe nicht aufgepasst. Mathe.
Mathewitz. Es geht nicht nur um Literatur heute.
Wie viel Nerd wollen wir? Ja.
Wir machen jetzt sozusagen mal die Tür zu unseren ganz persönlichen Bibliotheken auf. Das ist so cool. Das heißt, ihr erfahrt jetzt mal es ist ja schon so ein intimer Einblick in die Sachen, die uns so interessieren, die uns bewegen, die wir cool finden. Ich fange mal ein mit einem Buch. Ihr seht das jetzt natürlich nicht. Stefanie sieht das hier. Ich habe es ihr vor uns schon gezeigt. Also der Buchrücken ist mittlerweile schon nicht mehr schwarz wie der Rest vom Einband, weil das schon so zerflattert ist. Ich habe das Buch in meiner Jugend rauf und runter gelesen, mehrmals. Mhm. Es heißt Atemnot von der Autorin Petra Seedorf. Was soll ich sagen? Also ich habe das gelesen, ich glaube mit 15, 16. Es ist der klassische Coming-of-Age-Roman. Ne? Also es geht um eine Figur, einen jungen Mann, den man sozusagen in seiner Reise durch die Jugend zum Erwachsenenwerden hin begleitet. Es spielt in einer Kleinstadt. Mhm. man erfährt sehr viel über, also man bekommt einen Einblick sozusagen über den Schulalltag. Es hat durchaus sehr viele Trigger-Themen drin. Also es geht um Mobbing, es geht um das Entdecken davon, dass man, ich nenne es jetzt mal queer ist, ne? Mhm. Also dass man nicht der Norm entspricht an der Stelle, dass man niemanden hat, den man sich öffnen kann. Es geht durchaus um zerrüttete Familien, es geht um, das Wünschen nach Anschluss bei anderen. Hm. Es geht um die erste Liebe, es geht um den ersten Liebeskummer. Ne? Also durchaus viele Themen, die bewegen und die wir alle in mehr oder minder großer Stärke in unserer Jugend durchlebt haben. Und ich muss ehrlich sagen, ich habe dieses Buch verschlungen. Also logischerweise, bei mir gab es halt auch ein paar, wie nenne ich das, biografische Schnittstellen. Ne? Also das kann ich wirklich gerade für Jugendliche oder auch für Erwachsene, die vielleicht eine schwierige Jugend hatten, kann ich dieses Buch sehr empfehlen. Es ist wirklich, er tut manchmal weh an manchen Stellen. Ne? Und gerade wenn man sich vielleicht selbst darin wiederfindet oder wenn man dann plötzlich an eine Person denken muss, mit der man auch groß geworden ist, haben wir jetzt gleich mit schwerer Kost eingestiegen. Also wie gesagt, Petra Seedorf, Atemnot. Sowohl für dieses Buch als auch für alle anderen, die wir jetzt anmerken, verlinken wir euch ebenfalls hier in der Beschreibung, wo ihr das findet, also mit der entsprechenden ISBN beispielsweise. Und dann könnt ihr ja mal auf die Suche gehen, ob ihr das findet. Bei meiner Liste ist es jetzt so, dass manche Verlage, die ich jetzt hier nenne oder wo das Buch erschienen ist damals, die gibt es heute nicht mehr. Aber ich bin mir sicher, ihr findet die Bücher trotzdem noch irgendwo.
Ja. Und im Zweifel auch mal bei der Bibliothek suchen. Die Katalogsuche funktioniert sehr gut.
Ja.
Ja, schwere Kost. Manu hat die Liste von sehr spontan nochmal gemacht, weil wir beide hier so einen Stapel hatten und das war noch nicht sortiert. Also es ist vielleicht nicht so viel mitgedacht dabei, aber ich habe auch gleich mein nächstes mit schwere Kost ganz anders. Den Grundrechte-Report, beziehungsweise den 30. Grundrechte-Report. Denn der Grundrechte-Report wird jetzt gerade 30, beziehungsweise doch, wird 30, 97 geboren, da schon die erste Auflage. Mhm. Ja, genau. Also das ist ein Sachbuch, so eine juristische Einordnung von Zeitgeschichte, würde ich jetzt mal sagen. Und es geht einfach um so aktuelle Probleme. Es wird immer sich das letzte Jahr angeguckt und dann anhand unserer Grundrechte wird durchgegangen, wo es da überall Probleme gab. Manchmal gibt es auch positive Erzählungen, ist eher selten. Ja. Oh, also ich mag, dass es halt immer so kleine Aufsätze sind von ganz, ganz verschiedenen Institutionen. Also ich weiß gar nicht, wie viele sind denn gerade dabei. Genau, ein Projekt der Humanistischen Union, des Komitees für Grundrechte und Demokratie, des Bundesarbeitskreises kritische Jura-Gruppen von Pro Asyl, den republikanischen AnwältInnen, der Vereinigung demokratischer JuristInnen, also ganz viele so in der Richtung Forum InformatikerInnen für Frieden. Ich lese jetzt nicht alle vor, das wird zu lang. Es ging mal kleiner los, ich lieb das, ich habe zu Hause mal geguckt, also seit 2011 bin ich dabei. Ja, vor allen Dingen, weil es halt so kurze Aufsätze sind und man ganz oft denkt, scheiße, ja, das war ja letztes Jahr auch noch. Ich finde das gut und man kann sich's einteilen. Also ich versuche gerade aktuell jeden Tag mindestens einen Fall zu lesen. Ja, ich mag das sehr. Ist mit der Zeit ein bisschen teurer geworden. Wir sind jetzt schon bei 15 Euro pro Ausgabe. Ich glaube, ich habe irgendwann mal mit 9 angefangen. Wird halt alles teurer immer mit der Zeit. Hilft nichts. Aber andererseits für so ein gut recherchiertes Buch, glaube ich, immer noch gar nicht mal so teuer. Die gibt es bestimmt auch in Bibliotheken, weil ich bin damals auch übers Jurastudium und da tatsächlich die Bibliothek drauf gestoßen. Ja.
Sollte es, ja.
Genau. So. Was kommt nach der schweren Kost, mein Lieber?
Es geht weiter mit einem Buch, was ich als junger Erwachsener verschlungen habe.
Ja.
Und zwar, der Autor heißt Benedikt Wells. Ich habe von dem jetzt schon mehrere Bücher gelesen. Ich kann sie wirklich alle empfehlen.
Der Name sagt mir was.
Ich habe jetzt hier vor mir das Buch Vom Ende der Einsamkeit. Mhm. Hier kann ich vielleicht einfach kurz die Story umreißen. Also es ist eine Familie, die Familie hat 3 Kinder und dann passiert eben das, was leider passiert, die Eltern versterben bei einem Autounfall. Ne? Mhm. Und die 3 Geschwister leben weiter, ne? Also wie sie halt, die gehen ihre Wege. Und dann ist es eben so, dass im Erwachsenenalter diese Erlebnisse sie wieder einholen. Ne? Und dann erfolgt diese Auseinandersetzung mit den Begebenheiten in der Kindheit, dann mit dieser Jugend eben ohne Eltern, das Identifizieren noch mit den Geschwistern als Geschwister. Ne? Also wie nah stehen wir uns noch, wie stehen wir zueinander? Und Benedikt Wells als Autor hat eine unglaublich klugen Stil zu schreiben. Er schafft es wirklich mit sehr wenigen Worten eine ganze Gefühlswelt aufzumachen, was ich sehr schön finde. Also da wird nichts großartig ausgeschnörkelt oder so, sondern wenn jemand eben das pure Glück empfindet, dann liest du auch das pure Glück. Und wenn jemand richtig tief in die Verzweiflung abstürzt, dann liest du auch das. Und da muss ich sagen, das ist ein unglaubliches Talent, so schreiben zu können. Mhm. Und deswegen, Benedikt Wells kann ich nur empfehlen. Und hier das Buch Vom Ende der Einsamkeit, dort kann man, glaube ich, sehr schön in seinen Stil einsteigen. Mhm. Das war jetzt auch nicht gerade wieder leichte Kost.
Ja, machen wir mit meinem nächsten Sachbuch weiter, das passt schon.
Also ihr merkt, wir haben hier keine Priorisierung, keine Ordnung. Ja. Wir wollen einfach euch mal einen Einblick geben, was bei uns so rumsteht und was wir so wissen.
Ich glaube, das passt schon. Aber dafür ist der Titel sehr schön von meinem nächsten Buch, nämlich Resist, und der Untertitel Weichbleiben in harten Zeiten. Ich mag den Titel sehr, sehr doll. Das ist ein Buch von, damals waren es zu der Zeit 3 Hosts vom Podcast Lila Podcast, Feminismus für alle. Also mitgeschrieben haben Katrin Rönicke, Lena Sindermann und Laura Lukas. Das ist so ein Blick auf alles Mögliche, was gerade in der Welt passiert, durch eine intersektionelle feministische Brille, aufgeteilt in 10 Takes. Also sie gucken sich immer ein bisschen genauer an. Und hier habe ich sogar mal ein vorbereitetes Zitat zum Vorlesen aus einem Take, der sich um Kritik und wie gehen wir eigentlich miteinander um, wenn wir nicht einer Meinung sind, was ich ganz schick finde. So, da setze ich mal meine Brille ab, die funktioniert nämlich in die andere Richtung, damit ich besser lesen kann. Ja, genau. Ich lese mal ein Stück, das hat Katrin geschrieben. Wenn man aber sagt, wir halten aus, dass andere nicht perfekt sind, sondern immer wieder Fehler machen, dann ist Kritik umso wichtiger. Ein Feminismus ohne solidarische Fehlerkultur ist zum Scheitern verurteilt oder zumindest zur Spaltung. Fehlerkultur hat für mich 2 Seiten. Erstens, ich behandle Leute, die einen Fehler machen, so wie ich behandelt werden möchte, wenn ich einen Fehler mache. Zweitens, wenn ich einen Fehler mache, versuche ich nicht, ihn zu vertuschen, sondern ich own meinen Shit. Ich stehe zu dem, was ich gemacht habe und schaue, wie ich das ordentlich aufarbeiten und reparieren kann. Das Problem ist, in einem Klima der Angst, wo man für jeden Fehler direkt angeschrien wird, ist es schwer, eigene Fehler zu reflektieren und aufzuarbeiten. Leider brüllen manche Feministinnen und Antifaschistinnen lieber Leute aus den eigenen Reihen nieder, als sich angesichts des erstarkenden Faschismus zusammenzutun. Fand ich treffend. Gerade wenn ich mir angucke, wie Leute so sich manchmal wegen ganz kleinen Sachen über alles zerstreiten. Ja. Wenn man sich eigentlich so einig ist. Also das war ein sehr schönes Kapitel. Also wir haben verschiedene, eins zu Klassismus, eins mit, wie gehe ich eigentlich mit dem so Schönheitsidealen um in der Welt, eins zur eigenen Sexualität. Also sind ganz verschiedene Themenbereiche, haben die 3 wirklich schön geschrieben, man merkt auch doll den Stil der 3. Das macht mir auch Spaß. Und nicht ganz unwichtig, wenn man sich mal ein schönes, teures, gebundenes Buch gönnt. Der Umschlag fühlt sich so schön an. Nachhaltig produziert. Und wir haben in jedem Take ein kleines Profilbildchen der 3 nochmal, dass man sie auch erkennt. Und vorne und hinten sind nochmal alle. Und den 10. Take haben sie zusammengeschrieben und Nachwort und wie sich das von Sachbuch gehört, ganz viel nochmal hinten verlinkt, sage ich schon. Genau, ich bin zu viel in diesen Internets. Nein, nochmal ganz viele Quellen zu jedem, ein Glossar für komischere Begriffe. Man kennt sich ja auch nicht immer mit allem aus und auch gut erklärt. Also ich habe immer mal so reingelesen, ich musste nicht so viel nachschlagen, aber fand ich auch cool. Ich mag es sehr. Und ein Lesebändchen. Ich liebe Lesebändchen. Bücher haben viel zu selten mittlerweile Lesebändchen, finde ich. Weil ich verschmeiße gerne meine Lesezeichen, wenn das so im Rucksack oder der Tasche oder im Beutel, was gerade halt so da ist, dann fällt mein Lesezeichen regelmäßig raus. Und dann darf ich immer noch mal so nachdenken, wo war ich denn? Also und ja, ich habe ein paar magnetische, das ist vielleicht die Lösung, aber die kaufe ich mir ja nicht selber. Ich nehme ja meistens eine Postkarte oder einen Zettel oder irgendwas anderes als Lesezeichen und ja.
Also ich breche jetzt der Hälfte der Leute, die zuhören, das Herz. Ich mache Eselsecken.
Oh, nee. Manu.
Ich mache an diesem keine Kultur. Doch, ja, weil ich lese meistens unterwegs. Das heißt, wenn ich im Bus bin, Straßenbahn oder im Zug.
Ja, ich auch
und dann
viel.
Einfach schnell oben die Ecke umgeknickt und dann weiß ich, wo ich nächstes Mal war. Ich weiß, das ist mir schon so oft
Lesebändchen
gesagt worden.
Lesebändchen würden das Problem lösen.
Durchaus. Durchaus. Ja. Aber gibt es halt selten. Ne? Ja. Und Hardcover ist halt immer auch meistens deutlich teurer als wenn sie es überhaupt noch machen.
Das stimmt, ist ja auch oft nicht so. Also das gibt es andersrum nur in Hardcover. Hm. Und wenn ihr das, also ich habe es nicht gemacht, ich habe es böse in der Buchhandlung gekauft, was auch nicht böse ist, aber da empfehle ich den Link, weil da verdienen sie mehr dran. Ich habe nicht funktioniert, wie das versteht. Ich habe mir das in dem Podcast erklären lassen, warum sie mehr verdienen, wenn man über den Link geht. Aber sie verdienen mehr prozentual über diesen Link, weil der Shop sich weniger dran bereichert als andere Mittel. Das ist ja wirklich schlimm. Du verdienst ja so gut wie nichts an einem Buch.
Ich muss gerade lachen, weil du gesagt hast, ich habe nicht funktioniert, wie das versteht. Entschuldigung.
Und deshalb sollte ich mehr lesen, damit ich vielleicht einen ordentlichen Satzbau bekomme.
Seitdem
oder
war ich
so.
Raus gerade.
Das ist alles okay. Ich glaube, man kann sich durch den Kontext erschließen, was ich sagen wollte.
Okay.
Vielleicht.
Kommen wir zu...
Schnell, genau, mach du weiter.
Kommen wir von einem Buch, auch zum Thema Feminismus, zu einem Buch oder zu einer Autorin, deren Bücher leider sehr häufig als typische Frauenliteratur bezeichnet werden.
Ich habe auch noch eine Liebesgeschichte mit später.
Ja. Isabel Allende. Oder Allende, ich bin mir nicht sicher, wie es Spanisch im Original aussieht.
Will ich nicht, aber von der habe ich auch schon mal was gehört.
Genau, ist eine sehr berühmte südamerikanische Schriftstellerin. Mhm. Also offiziell ist sie im Exil aufgewachsen in den USA, weil, oh Gott, jetzt lasst mich nicht lügen, ich glaube, ihr Vater war der kommunistische Präsident von Chile, bevor er von der Militärdiktatur gestürzt wurde.
Das weiß ich nicht.
Oder ihr Onkel, oder also auf jeden Fall die Familie. Ne?
Okay.
Wir haben auch irgendwo eine Allende-Straße in Dresden
Fact
benannt.
Fact-checken
nach
Sie
dem...
uns hier.
Ja, bitte. Schreibt es gerne in die Kommentare, wenn ihr es genau wisst. Ist ja auch jetzt nicht so ganz wichtig. Auf jeden Fall, diese Frau schreibt, wie ich finde, unglaublich tolle Bücher. Sie hat einen grandiosen Stil, wie sie Dinge beschreibt. Das Buch, was ich mir jetzt hier hingelegt habe, heißt Mayas Tagebuch, weil es im Gegensatz zu vielen anderen Büchern, die sie schreibt, relativ in der Neuzeit spielt. Mhm. Ich muss jetzt ehrlich sagen, es ist jetzt schon ein paar Jahre wieder her, dass ich es gelesen habe. Ich würde jetzt sagen, es spielt irgendwo in den 90ern, frühen 2000ern. Viele Bücher von ihr spielen eben besonders im Chile alter Zeiten. Ne? Mhm. Und da muss ich wirklich sagen, gerade wenn ich das lese oder auch wenn ich hier dieses Buch Mayas Tagebuch lese, sie schafft es tatsächlich, dass dieser mir komplett fremde Kontinent und dieses mir komplett fremde Land vor meinen Augen zum Leben erwachen. Und das finde ich krass, wenn aus einem Buch ich sozusagen mir wirklich vorstellen kann, okay, wie sieht das aus dort, wie ist das, wie sind die Leute drauf, ne? Und das finde ich ist eine sehr schöne Geschichte oder ein sehr schönes Talent. Mayas Tagebuch von der Geschichte her, es geht um eine junge Frau eben, ne? Die in ihrer Heimat in den USA durchaus mit Problemen zu kämpfen hatte. Also wir reden auch hier wieder von Trigger-Themen wie Drogen, Gewalt, Prostitution. Mhm. Und die dann von ihrer Familie, also hauptsächlich von ihrer chilenischen Großmutter, eben ins... Naja, ich will jetzt nicht sagen, quasi ins Exil geschickt wird, aber sie wird quasi zu einem Freund geschickt in Chile, der dort noch wohnt, damit sie sozusagen von dem schlechten Einfluss in den USA oder von den Leuten, die sie da auch verfolgen, wegkommt, ne? Und lebt plötzlich anstatt in, ich weiß jetzt gar nicht, ich glaube San Francisco, lebt sie plötzlich irgendwo auf einer Insel mit 100 Leuten in Chile.
Oh Gott. Okay.
und versucht, sich dort irgendwie einzubringen. Und das Buch ist ein Wechsel zwischen den Episoden aus ihrem alten Leben in den USA und eben diese neue, ungewohnte Umgebung in Chile. Und diese zwei Identitäten, weil natürlich ist sie auch mit dem chilenischen Erbe ihrer Großmutter aufgewachsen und eben der Welt der USA. Und diese zwei Lebensrealitäten, finde ich, werden dort sehr schön eingefangen und auch die Widersprüche und auch die Harmonien, die sich daraus ergeben. Hm. Und wie gesagt, Isabel Allende, ich kann es sehr empfehlen. Ich finde, dieses Buch, Mayas Tagebuch, ist, wenn man sich mit Allende beschäftigen will, ein sehr schöner Einstieg. Okay. Ihr berühmtestes Buch ist Das Geisterhaus. Hm. Muss ich allerdings ehrlich sagen, ist so als Einstiegs in ihren Stil echt schwere Kost. Weil Das Geisterhaus, da wird, glaube ich, eine ganze Dynastie in Chile über 4 oder 5 Generationen hinweg dort beleuchtet. Und das, boah, das ist schon...
Aber ich kenne viele, die genau sowas cool finden. Also meine Mutter liest sowas sehr, sehr gern, so Familiengeschichten. Also so wirklich über mehrere Generationen. Ja. Finde ich auch ein bisschen anstrengend, aber es gibt manchmal schon geilen Scheiß in der Richtung.
Ja. Ja. Also wer mal einen Ausflug nach Südamerika machen will, literarisch, dann gerne Isabel Allende. Ich hoffe, also eins von beiden wird bestimmt richtig sein.
Okay. Ja, der Beweis, dass ich nicht nur Sachbücher lese. Ich habe tatsächlich, das habe ich in der Bibliothek bei uns in der Zentralbibliothek gefunden, weil ich da immer mal durch die Graphic Novels, durch die Comicbücher schlender und gucke, was mich so anspricht. Und es ist Bring mich noch zur Ecke. Text und Zeichnung von Annelie Furmark. Glaube ich, so ausgesprochen, ist eine schwedische Autorin und Zeichnerin. Genau. Ich fand's, also ich wusste nicht so richtig, worum es geht. Ich fand's sehr schön. Es ist eine queere Liebesgeschichte im, sagen wir mal, fortgeschrittenerem Alter. Unsere Hauptfigur ist Mitte 50. Und eigentlich so mit sich und ihrem Leben und so ganz zufrieden. Und ja, auf einer Party lernt sie dann eine Dame kennen und dann ist irgendwie alles anders. Und wie sich das so entwickelt und wie sie dann damit umgeht. Es ist wirklich sehr berührend, gerade weil der Stil auch nicht so hoch poliert ist, sondern es sind, ich glaube, das sind Tuschezeichnungen, ein bisschen krakelig manchmal und so. Und wie die dann so sich noch mal quasi hübsch macht und frisch verliebt mit halt ihrem Mitte 50, das war sehr anrührend. Und wie dann alles ausgeht, ich will es nicht verraten, aber ja. Also ich habe mal ganz klischeehaft für den Sommer auch eine Liebesgeschichte mit, auch wenn es vielleicht nicht so die klassischste Liebesgeschichte ist und kein Kitschroman, dass der tolle Jüngling irgendwie die, weiß ich nicht, heißblütige Latina, keine Ahnung, was die Klischees sind, was heutzutage so der heiße Shit ist. Mhm. Ja, aber ich fand es wirklich sehr, sehr schön, auch wenn ich keine Dame in den 50ern bin, hat es mich trotzdem sehr berührt. Fand ich wirklich sehr nett alles. Und ja, gibt's in der Zentralbibliothek. Deshalb habe ich das gerade nicht hier. Und ich mag es auch immer, wenn gerade bei so Graphic Novels nicht alles so hochpoliert aussieht, sondern mal so ein bisschen so dieses Persönlichere. Mich nimmt das dann teilweise auch ein Stück weit mehr mit. Und ich muss auch einfach gestehen, wenn ich den Verbrauch, den ich so habe, nicht auch über die Bibliothek decken würde, dann wäre ich arm. Also das ist ja so das nächste. Graphic Novels sind auch immer so teuer. Mhm. Also dafür, dass man da jetzt auch relativ dann schnell durch ist, also ich habe es gerade offen, sind 232 Seiten, ich glaube 25 € kostet es neu, dann ist halt an einem Tag, wenn man möchte, ganz schnell durch. Das ist halt ein Nachmittag. Mhm. Ja, lohnt sich so bedingt. Also ich empfehle hier den Gang in die Bibliothek.
Ja.
Ja. Ah, das ist jetzt meine Quotenliebesgeschichte gewesen. Und die ist wirklich schön.
Immerhin.
Ja.
Ja. Dann komme ich jetzt zu den Jünglingen und heißblütigen Latinas. Nee, also,
weiß ich nicht.
Oder anders. Also, ne, wir waren ja gerade in Chile bei mir und jetzt geht's nach Barcelona.
Aber wir machen hier richtig Reise. Chile, Schweden, Barcelona.
Das stimmt.
Hallo.
So. Nachher geht's noch, irgendwann geht's noch auf die Insel nach Großbritannien. Egal.
Mit mir geht's nachher auf den Mond.
Auch schön. Gut. Meine nächste Empfehlung ist Der Schatten des Windes von Carlos Ruiz Zafón. Ich weiß wieder nicht, wie er gesprochen wird, aber er liest sich sehr schön.
Das ist schön. Das freut mich. freut uns alle.
Und zwar, der gute Mann, der kommt aus Barcelona und diese Geschichte, der Schatten des Windes, spielt in Barcelona. Und man muss dazu sagen, der Schatten des Windes steht für sich allein, gehört allerdings in eine, naja, in ein Konglomerat aus insgesamt 4 Büchern. Der Schatten des Windes, das Spiel des Engels, der Gefangene des Himmels und das Labyrinth der Lichter.
Krasse Titel. Nee, irgendwie das, alle. Das
klingt schon alles sehr schön. Ja. Und was sie alle gemeinsam haben, und jetzt kommt noch auch ein krasser Titel, der für sich schon ein krasser Titel wäre, und zwar der Friedhof der vergessenen Bücher.
Das sagt mir aber
so,
was.
So, genau. Nämlich diese 4 Bücher spielen alle im Barcelona, vergangener Zeit, muss man dazu sagen. Und im Zentrum steht eben immer wieder der Friedhof der vergessenen Bücher. Mhm. Und jetzt kommt das Tolle, man kann diese 4 Bücher, deren Figuren sich in allen 4 immer mal wieder zu verschiedenen Zeiten wiederfinden. Das heißt, das Buch oder die Bücher spielen in verschiedenen Jahrzehnten in Barcelona. Man kann die Bücher, egal in welcher Reihenfolge, lesen. Weil immer wird so ein kleiner Teil offenbart und ein kleiner Teil bleibt verborgen. Ne? Und wenn man dann das andere Buch liest, dann merkt man, wie es überhaupt erstmal, also wie diese Person überhaupt erst dorthin gekommen ist, wo man sie im Buch zuvor kennengelernt hat. Ich finde, das ist unglaublich clever gemacht, dass diese 4 Bücher sozusagen ineinander greifen. Mhm. Auch hier wieder, es ist einfach, wenn ich das lese, für mich entsteht sozusagen dieses Barcelona vor meinen Augen. Und ich war einmal in meinem Leben in Barcelona für einen Tag.
Ich noch nie.
Hab's einmal gesehen, ne? Aber es ist ja was völlig anderes, wenn du dann plötzlich liest oder wenn dann diese Welt aufgebaut wird im Barcelona der 50er Jahre. Mhm. Das Barcelona im Bürgerkrieg, ne? Also der spanische Bürgerkrieg beispielsweise. Das Barcelona in den 1920ern. Mhm. Und alles spielt sozusagen ineinander. Es ist sehr viel Spannung dabei, es ist Humor dabei. Also hier, ich kann das wirklich nur empfehlen. Ich glaube, offiziell soll man die Bücher so lesen, wie ich sie vor uns angekündigt habe in der Reihenfolge. Aber was ich schon gesagt habe, man kann es auch komplett rückwärts oder
ich wollte gerade sagen, und deshalb aus Prinzip andersrum.
Ja, und es funktioniert.
Okay.
Das ist das Krasse, es funktioniert. Ne? Ich habe Leute getroffen, die haben es nicht gewusst und haben es einfach anders gelesen, mit dem dritten angefangen und die haben da keinen Schaden von getragen, weil plötzlich dann ist die andere Figur, die in dem Buch 3 nur eine Nebenfigur ist, ist im Buch 1 plötzlich der Hauptdarsteller. Und ich finde das krass. Ich finde das wirklich krass. Ich weiß nicht, wie man sowas macht. Ich weiß nicht, was man für einen Kopf haben muss, weil das Buch ist ja auch nicht dünne. Ne?
Ja, eben.
Also ich weiß nicht,
und die sind alle so.
Die sind alle so. Ne?
Können wir mal kurz hingucken, wie viele Seiten das sind? Oder? Weil wenn wir jetzt sagen, es ist nicht dünne, das hilft euch ja.
Ja, das ist
nicht viel. Das ist ziemlich dünne von uns.
So, 563 Seiten.
Ja.
So, und das heißt, da hat jemand eine Story über 2000 Seiten im Kopf, verteilt sie auf 4 Bücher und schafft es aber, dass es keine wirkliche zwingende Reihenfolge gibt, in der man diese Story durchlesen muss.
Cool.
Also eigentlich hat er 4 Storys, die aber eine sind und die unabhängig voneinander funktionieren. Also krasses Teil. Der Mann hat übrigens noch ich habe ein ganzes Regal, Abschnitt voll mit ihm, weil er hat auch noch andere wundervolle Bücher geschrieben, ist leider vor ein paar Jahren jetzt gestorben. Aber falls ihr Bock habt auf Barcelona, auf diese Welt, dann lest dort rein. Carlos Ruiz Zafón, ich weiß es nicht.
Tja, und als hätten wir einen rosa Faden, sage ich schon, relativ viele unserer Umschläge hier sind rosa, deshalb komme ich gerade auf rosa. Als hätten wir einen roten Faden, haben wir jetzt meinen einen Reisebericht bzw. Erfahrungsbericht, naja, kommt drauf an, nämlich von Moritz Neumeier, einem meiner liebsten Comedian, Urlaub trotz Kindern. Und Es ist so schön. Also das ist wirklich so schön geschrieben. Es ist wirklich wie einem Kumpel zuhören, der sich einfach darüber beschwert, wie anstrengend, aber auch wie schön das Leben mit Kindern ist. Und wie verfickt anstrengend wegfahren ist, weil das sind ja so kleine naja, Gewohnheitstiere, sage ich jetzt mal. Und es muss, also, und dann ist alles nochmal anders. Und ja. Hier habe ich auch so eine ganz kleine Stelle so für, dass ihr euch vorstellen könnt, wie das Kommentierende da drin ist, weil das ist sehr persönlich geschrieben. Ich versuche mal wieder ein Stück vorzulesen. Wie bereits erwähnt, hatte meine Frau und ich nur sehr wenige Wochen zu zweit. In Klammern, sie ist recht schnell schwanger geworden, falls eure Auffassungsgabe nicht über ein paar Seiten hinausreicht. Was ich sehr gut verstehen könnte, seit ich Kinder habe, lese ich maximal 3 Seiten am Stück, bevor ich wieder irgendjemanden den Arsch abwischen oder vor dem geschwisterlichen Totschlag bewahren muss. Wahrscheinlich habt ihr die ersten 2 Seiten dieses Buches gelesen und seitdem sind Monate vergangen. Also kurz zur Erinnerung, meine Frau und ich kannten uns nur 6 Wochen, als ich schwanger wurde. Klammer zu. In dieser kurzen Zeit haben wir es aber trotzdem geschafft, einen einzigen Urlaub zu zweit zu haben. Und bis heute ist er das Schönste, ist er doch der Schönste, den ich in meinem bisherigen Leben hatte. In Klammern, in meinem bisherigen Leben. Klingt auch immer wie der verzweifelte Schrei danach, dass es das bisher doch bitte noch nicht gewesen sein kann, oder? Oder? Ja, und ungefähr so geht's weiter. Es ist wirklich, es ist schön. Und da sind auch rosa Kapitelchen und es sind Bildchen drin, wo er so ein bisschen zeigt, wie die Abläufe mit seinen Kindern sind, wie manchmal Sachen nicht funktionieren oder doch. Sehr schön. Also, ich mag es sehr, wer vielleicht seinen Podcast Talk ohne Gast oder so Sachen wie seine Comedy-Shows oder so mag, ja, gerne lesen. Ihr müsst auch nicht unbedingt Kinder mögen dafür. Es geht auch so. Ja. Es ist ganz toll. Und ich finde es auch sehr, sehr ehrlich, weil ich glaube, so diese Repräsentation von ich kann Vater sein und mich auch um meine Kinder kümmern wollen, das fehlt heutzutage auch noch ein bisschen. Das ist ja immer so ein Frauending.
Ja.
Ja, und das mag ich sehr. Wunderschön.
Ich muss auch
jetzt, ich habe so viel gelacht.
Ich muss auch kurz sagen, also ich finde ihn auch großartig, wie er Comedy macht. Und jetzt, ja, jetzt gehen wir mal ganz kurz von der Literatur cool weg. Ich finde es halt auch krass, diese generell, da wächst gerade oder da kommt gerade so eine neue Generation an Comedians, die eben Witze machen können, ohne irgendjemand zu diffamieren, ja, ohne jemand zu diskriminieren. Das heißt, ein Humor, der einfach funktioniert, jetzt nicht unbedingt auf Kosten anderer. Das ist ja halt krass. Also wenn ich das sehe, wenn er da zusammen unterwegs ist, mit Theresa Reichel beispielsweise oder mit Rebecca Papp oder so, es ist einfach
Theresa
einfach
hat jetzt cool auch ein Buch geschrieben, glaube ich.
Ja.
Es haben so viele Leute von denen auch schon wieder Bücher geschrieben. Ich lese so aus dieser neuen Comedy-Ecke, ja.
Sie ist ja auch unglaublich belesen. Also sie hat ja, ja, auch irgendwie Deutsch auf Lehramt studiert damals. Also, krasse Leute.
Ja, auf jeden Fall.
Apropos krasse Leute.
Ja.
Ein sehr krasser Lloyd.
Das funktioniert nicht mehr, seit ich mit dem Lloyd befreundet bin für mich.
Oh je, okay.
Entschuldigung.
So.
Alles gut, kannst du nichts
dafür. Und zwar, wir sind von den Piraten. Ihr habt schon, ja, ganz häufig von uns 1984-Witze gehört. Und deswegen stellen wir heute oder empfehlen wir euch heute nicht 1984, sondern von George Orwell, Farm der Tiere.
Hot Take, besseres Buch.
Definitiv. Also insbesondere, wenn auch hier wieder, wenn man in George Orwell einsteigen will, ist das bessere Buch.
Ja, auf jeden Fall. Ja.
Es ist so krass bildlich geschrieben, was in einer Gesellschaft passiert, wenn Machtstrukturen nicht hinterfragt werden, wenn Machtstrukturen nicht kontrolliert werden und wenn sich aus Machtstrukturen ein Machtmonopol entwickelt. Also ja, das jetzt in aller Kürze zusammengefasst, ohne irgendetwas spoilern zu wollen. Es ist faszinierend clever dargestellt. Das Ende des Buches ist einfach gruselig, ne? Mhm. Weil man sofort ein Bild vor Augen hat und jetzt nicht nur dieses Bild, was uns sehr, sehr plastisch dort gegeben wird, sondern man weiß einfach die zweite Ebene, die dahinter steckt, hinter diesem, was dort gezeichnet wird, dieses Bild, was sehr bildlich wirklich auch gezeichnet wird. Man erkennt die zweite Ebene sofort immer und man hat auch leider zu diesen ganzen Tieren, die da auf der Farm sind und zusammenleben und die eine Gesellschaft aufbauen, man hat leider auch immer sofort menschliche Gesichter und menschliche Namen im Hintergrund, an die man denken muss. Also unglaublich clever geschrieben. George Orwell, Farm der Tiere.
Auch sehr zeitlos.
Ja, also eben. Ich weiß nicht, wann hat er das geschrieben? Das ist ja auch schon. Ich weiß es ehrlich gesagt. Wir können mal den Einband gucken.
Ja, guck mal. Das war die erste Auflage. Wow.
Ich finde es nicht. Ich bin zu doof. 1945.
Ja, das ist krass.
So, und wir haben jetzt 2026 und du kannst das Buch noch genauso lesen. Ich persönlich verstehe nicht, warum das nicht Schullektüre ist.
Tatsächlich kenne ich Leute, die das im Englischunterricht gelesen haben. Also ich habe es auch so zu Teenie-Zeiten das erste Mal gelesen auf Deutsch, weil ich war kein Englisch-Leistungskurs, aber ich glaube, an meiner Schule war es auch nicht. Aber ich kenne Leute, die haben das tatsächlich im Englischunterricht gelesen, im Leistungskurs, und finde ich angemessen.
Ja. Ich finde,
ist auch nicht lang.
Ich finde, dieses Buch sollte an Schulen gelesen werden oder von jungen Menschen gelesen werden, nicht im Englischunterricht des Englischs willen, ne? Weil das ist ja eher so.
Ja, aber du kannst halt cool über so Sprachen auch gesellschaftlichen Kram bisschen mit behandeln. Das finde ich schon.
Aber ich finde hier definitiv 9., 10. Klasse sollte, da kann man die Strukturen verstehen, man kann verstehen, was dahinter ist. Und das sollte definitiv. Also ich, blöd gesagt, wenn ich jetzt von all diesen Büchern, die ich hier liegen habe, das ist das Buch, was eigentlich alle gelesen haben sollten. Von all dem, was hier bei mir auf dem Stapel liegt. Weil das ist so in die Fresse Gesellschaftskritik, das ist einfach geil. Und es wird nicht alt, wie du schon gesagt hast.
Nee, wird nicht alt, auf keinen Fall. Ich glaube, wir haben doch aus Versehen einen roten Faden. Weil nach deiner krassen Empfehlung würde ich sagen, ich habe mein Buch des Jahres mitgebracht. Und es tut mir jetzt leid für alle, die meinen Privatpodcast hören, weil die haben jetzt schon das Loblied einmal gehört. Aber scheiß drauf. Ich habe noch mit Meine verletzte Generation von Carla Hinrichs, Buch des Jahres auch, weil ich habe es nicht nur dieses Jahr gelesen, sondern es kam auch Anfang diesen Jahres raus. Bei dem einen oder der anderen klingelt vielleicht was bei dem Namen. Das ist quasi eins der Gesichter von der letzten Generation. Und das ist was zwischen Sachbuch und Autobiografie aus einem kurzen Abschnitt halt des Lebens, weil sie ist ein paar Jährchen jünger als wir, nicht so dolle, aber halt auch noch ein relativ junger Mensch. Und man merkt sehr, dass sie Jura studiert hat, und es geht viel um die Gerichtsverfahren, die man halt so als letzte Generation am Hals hat. Und ich weiß nicht, wann ich bei so einem Sachbuch oder sowas schon mal so viel geheult habe. Also aus Wut, wie viel einfach falsch läuft, weil sie auch eine unglaublich gute Schreibe hat. Also man ist sehr schnell mit drin. Und sie hat halt auch sehr gut so diese Hintergrundmomente aufgefangen. Also es geht zum Beispiel um den einen Hungerstreik, der bei damals also vor dem Bundestag, wo Klimaaktivisten Gespräche suchen wollten mit den kommenden Kanzlerkandidatinnen, wie das alles nicht funktioniert hat. Das hat sie damals halt als Pressesprecherin damit begleitet und hat da halt für die Leute versorgt. Und wie sie das allein beschrieben hat, das macht einen schon wirklich fertig vom Lesen. Aber es ist trotzdem, ich weiß nicht, wie sie es schafft, sie ist ein viel positiverer Mensch als ich. Sie kriegt es rein, immer noch Hoffnung reinzuschreiben in das Ganze. Und das endet auch hoffnungsvoll. Zu dem Zeitpunkt, eigentlich auch zum Zeitpunkt jetzt, aber auch als sie es abgeschlossen hatte, das Buch, war nicht klar, wie es jetzt mit ihrem eigenen Verfahren wegen Bildung einer kriminellen Organisation weitergeht. Also das ist auch noch offen, was halt auch richtig absurd ist. Also das ist bei der alles noch offen. Es sind schlimme Sachen offen. Und sie schafft, dass du trotzdem denkst, ja, aber wir können noch Dinge retten als Gesellschaft. Es gibt Lösungen, es gibt Vorschläge, es gibt Menschen, die sich engagieren. Und das ist, ich fand es unglaublich beeindruckend. Ich wünsche den Leuten, die da wirklich noch Prozesse offen haben, alles Gute. Und ja, also das wäre wahrscheinlich bei mir so das eine Buch, was ich wirklich sagen würde, das lohnt sich gelesen zu haben, weil so hart das Thema ist, man liest es wirklich schnell weg. Es war noch nicht so viele Seiten, ja, keine 300, 272, das geht. Also so ein Taschenbüchlein kriegt man bestimmt auch irgendwo nochmal so, aber hat da jetzt auch nicht die Welt gekostet. Ja, und schon in der zweiten Auflage, obwohl das jetzt Februar rausgekommen ist, das erste Mal. Also wollten doch mehr Leute lesen, als es am Anfang vermutet war.
Tja, ist manchmal so, ne?
Ja, also Carla Hinrichs, Meine verletzte Generation. Untertitel auch, wäre schön, den habe ich noch nicht genannt. Wie der Staat uns alle verrät. Sagt alles.
Ja.
Ja, Und sie kann es sehr schön einordnen, weil also sie stand halt schon beim Staatsexamen und hat sich dann halt für den Weg, nee, scheiße, es brennt alles, ich muss mich im Aktivismus engagieren, hat man gemerkt. Und sie hat halt nicht das Studium wegen Notenproblemen oder so pausiert, sondern halt, weil die Welt brennt. Und das merkt man sehr. Sie kann die Sachen sehr schön einordnen. Und wie sie sich bei den einen Prozess auch selbst vertreten hat, oh Gott, alles ganz schlimm. Hm. Ich empfehle es dolle. Ja. So. Jetzt hast du ja noch ein ganz großes und ein ganz kleines Buch. Womit geht's denn weiter?
Wir haben auch festgestellt, wir haben uns irgendwie verzählt scheinbar. Wir wollten das so abwechselnd machen.
Ne? Ach, geht nicht?
Nee, also ich muss jetzt zwei machen. Weil
na, dann machen wir das so. Ich will meinen Abschluss.
Definitiv den Abschluss machen. Ja. Deswegen habe ich jetzt zwei. Okay. So,
ist okay.
Wir haben jetzt ganz viel Prosa und Sachbücher gehabt.
Ja.
So, jetzt machen wir mal noch ein bisschen Drama und Lyrik.
Ja.
Weil, wo kommen wir denn da sonst hin? Ich habe hier ein ganz kleines Büchlein aus der Reklam, aus dem Reklam Fremdsprachen Katalog. Und zwar von Willie Russell. Ich hoffe, das spreche ich wenigstens richtig aus. Educating Rita. Also das Lehren der Rita. Würde ich es jetzt mal auf Deutsch übersetzen. Dieses Stück ist auch mal verfilmt worden. Der deutsche Titel lautete dann Rita will's wissen. Ich fand, das klang immer ein bisschen wie ein Porno.
Na, oder halt so eine ganz schlechte Comedy-Sendung aus den Nullerjahren irgendwie. Ja.
Also der Film ist noch deutlich älter.
Aber es klingt danach.
Nichtsdestotrotz, ich kann, bevor ich was zum Buch sage, ich kann den Film tatsächlich empfehlen.
Das ist schön.
Ich werde dann noch gleich sagen, was der Film anders macht als das Buch. Der Film ist, schieß mich tot. Ich würde jetzt von der Optik würde ich denken 80er Jahre. Ich vergesse immer Schauspielernamen. Also
das ist
folgendes.
Okay.
Die Mutter von
Sie
Ron Weasley.
Ja.
In jungen Jahren, also ja. Molly Weasley als junge Frau ist die weibliche Hauptrolle und die männliche Hauptrolle ist der Butler aus den Batman-Filmen.
Welche Batman-Filme?
Naja, die Dark Knight und so.
Okay.
So.
Es gibt so viele Batman-Filme. Kind.
So. Im Kern ist dieses ganze Stück, ne? Also dieses ganze Theaterstück, besteht nur aus zwei Personen. Und spielt nur in einem Raum.
Okay.
Ne? Das
Kammerspiel ist doch schon mal cool.
Das war natürlich für einen Film nicht umsetzbar. Also
damals schon, nicht, wenn man will.
Ja, ne? Haben sie nie gemacht. Aber sie haben tatsächlich am Inhalt nichts geändert. Sie haben nur Szenen dorthin gesetzt, wo sie halt stattfanden, bevor dann darüber im Büro gesprochen wurde. So, Rita ist eine 26-jährige Friseurin. Also das Ganze spielt in England. Mhm. Frag mich jetzt nicht, in welcher Stadt. Könnte ich jetzt gucken, mache ich nicht. Also in einer englischen Industriestadt. Rita ist dort Friseurin. Sie ist 26, sie ist verheiratet, sie ist kinderlos. Ihr gesamtes Umfeld erwartet von ihr logischerweise, dass sie jetzt demnächst mal Kinder kriegt.
Ja, ja.
No. Und dass sie halt ihren Job macht und hat ja auch schon ein Häuschen mit ihrem Mann und alle sind glücklich, alles
dann
ist toll.
Ja, Platz.
Und sie realisiert allerdings, das ist nicht das, was sie will. Irgendwas fehlt ihr noch. Mhm. No? Und es war so eine Situation, die beschreibt sie dann auch ziemlich früh im Stück, dass sie Friseurin ist und dass sie das immer extrem anödet, wenn die Frauen reinkommen mit so einem ausgeschnittenen Bild aus einer Zeitschrift und sagen, ich will diese Person sein. Ne?
Naja.
Und die denkt sich noch, du bist die aber nicht, du bist halt die Person. Ne? Also und nur weil ich dir jetzt die Haare so schneide, bist du immer noch die Person. Ne? Also sie
abgesehen davon, dass es im Zweifel auch gar nicht steht, weil es ja auf die Gesichtsform und so ankommt.
Ja, ne?
Bloß weil man, was weiß ich, diese Sängerin gut findet, egal. Sorry.
Also auf jeden Fall sagt sie halt quatschig. Ganz ehrlich, nur das Äußerliche ist ja nicht das, was uns, oder die Umstände sind ja nicht das, was uns definiert, sondern das Innere ist das. Daraufhin bewirbt sie sich, ich glaube, das Konzept heißt hier in England, oder hieß damals, ich weiß nicht, ob es das noch gibt, Open University, also quasi Fernkurs oder Volkshochschulkurs, und das funktioniert quasi in einem 1:1 Tutorenverhältnis. Und sie bekommt eben einen Professor zugeteilt, bei dem sie das zu machen hat, der heißt Frank. So, Frank ist, steht irgendwie, also ich weiß ja auch nicht, ob es genannt wird im Stück, ich würde jetzt sagen, der ist 60 Jahre oder älter, ne? Hat ein ernsthaftes Alkoholproblem und ihn kotzt seinen Job an. Er hasst alle Studierenden, die er dort unterrichten muss. Er hat eine Lebensgefährtin, die ihn anödet und alles ist schlimm, ne? So. Und jetzt kommt sie da rein. Und will sozusagen jetzt endlich studieren. Ne? Und er sagt, nee, ich nehme keine Studenten mehr an. geh woanders hin, melde dich woanders hin. Und das Ding ist aber,
geh weg.
Nach ihrem ersten Gespräch entscheidet sie, nö, du bist ganz genau mein Tutor. Ja? weil er halt so eine Art hat, auf ihre Fragen zu antworten, dass sie halt ganz klar sagt, nö, ich will das bei dir machen und fertig ist. Und es ist eine sehr schöne Darstellung davon, wie Bildung funktioniert. Es ist eine sehr schöne Auseinandersetzung mit der britischen Klassengesellschaft, die bei denen teilweise damals und vielleicht auch immer noch deutlich stärker ausgeprägt ist als bei uns. Das muss man einfach mal so sagen. Irgendwann im Stück sagt dann auch Frank, er fühlt sich wie Mary Shelley. Mary Shelley ist ja die Autorin von Frankenstein. Mhm. Weil er hat das Gefühl, dadurch, dass er Rita jetzt dieser Bildung zuteil hat werden lassen und sie in andere Kreise eingeführt hat, damit hat er das Gefühl, er hat ein Monster geschaffen. Weil er ist sozusagen gar nicht glücklich, was aus dieser jungen, neugierigen, aufbrausenden Frau plötzlich geworden ist, okay. Weil die sich plötzlich dann gewählt ausdrückt, ne? Mhm. Und weil sie Sachen zerdenkt.
Ah,
ne?
Ja.
Und ja, ich verrate jetzt noch nicht das Ende. Aber das sind sozusagen diese Schritte und ziemlich cooles Stück. Ich habe jetzt wirklich bei meiner Recherche nicht gefunden, eine deutsche Version.
Okay.
Also ich weiß nicht, ob das jemals ins Deutsche übersetzt wurde. Ich habe es nur im Englischen. Also ich kann euch jetzt erstmal nur die englische Version verlinken im Reklam. Aber ich denke, mit einem
den Film auf Deutsch gibt.
Ich denke aber, mit einem halbwegs guten Schulenglisch kommt man durch. Das Anstrengendste ist vermutlich Ritas Dialekt. Weil der ist auch wirklich niedergeschrieben als Dialekt. Aber da sind auch quasi Fußnoten drunter, da werden Sachen erklärt, also quasi so seltene Vokabeln. Oder,
ja, cool. Die Kommentierten von Reklam, die gehen schon.
Ja.
Das ist okay.
Oder ihr guckt den Film. Wie gesagt, der Film ist inhaltlich, fasst er das gut zusammen. Es gibt halt ein paar Menschen mehr. Und es spielt eben alles nicht nur in diesem Büro, aber das tut dem keinen Abbruch. So.
Ich wollte es bloß kurz sagen, weil es so offensichtlich ist, aber trotzdem. Du hast 7 Bücher, ich habe 6 Bücher. Es ging nicht auf, dass ich aufhöre. Wir können nicht zählen, wir können nur lesen. Nee,
das ist okay, das ist in Ordnung. Wir können lesen.
Nee, dann mach gern weiter, es ist mir nur gerade aufgefallen.
Ja, und jetzt gibt es noch einen kleinen Ausflug in die Lyrik. Und zwar habe ich hier ein Buch mit, und zwar das sind gesammelte Werke von Caroline von Günderode. Ich sage jetzt mal, nicht allzu bekannte deutsche Lyrikerin. Mhm. Generell, die Frauen kommen ja immer so ein bisschen ins Hintertreffen. Ne?
Ja, im Vergleich zu den Männern. Wenn du ein bisschen nach hinten gehst, dann haben sie angeblich alle nicht existiert.
Genau. Ich würde jetzt auch nichts... Ich lese mal was ganz Kleines vor. Ich habe ein ganz Kleines hier. So, das
komme ich mir nicht so albern vor, dass ich einfach was vorlese. Also,
okay, also das Gedicht heißt Hochrot. Du innig rot... Bis an den Tod soll meine Lieb dir gleichen, soll nimmer bleichen, bis an den Tod, du glühend rot, soll sie dir gleichen. Das ist jetzt ein ganz kleines nur von ihr. Mhm. Sie ist eine Lyrikerin der Romantik. Mhm. Das Werk von ihr, ne, also ihr seht jetzt auch hier, also Stefanie, ihr seht, also Stefanie sieht es, es sind wieder relativ viele Seiten, es sind fast 500 Seiten, ihr Gesamtwerk. Mhm. Das meiste davon ist Lyrik, sie hat aber auch ein bisschen Prosa und ein bisschen Drama geschrieben. Vielleicht kurz was zu ihr als Person. Sie stammt aus einer damals, verarmten Adelsfamilie. Die Mutter schickte sie dann auf ein Stift. Das ist zwar so ein Stift, was sich quasi der Erziehung von hochwohlgeborenen, aber verarmten Mädchen gewidmet hat. Und die junge Frau eckte an. Also sie las sehr viel. Sie hat unglaublich viel Literatur verschlungen. Sie hat Notizbücher geführt über Philosophie, Mathematik, Wissenschaft, Literatur.
Und nicht gestickt. Schlimm. Oder so.
Also sie war sehr schlau.
Das ist schon mal schlecht.
Die ersten Romanzen, die sie so hatte, liefen schwierig, einfach weil die Herren der damaligen Zeit sehr schnell feststanden, wie sie, also es wurden Briefe gefunden, wo über sie quasi geschrieben wurde und da kam halt ganz klar raus, die ist kein Heiratsmaterial.
Oh Gott.
Die ist ein aufmüffiges Frauenzimmer, nennen wir es mal so. Ne? Mhm. Sie hat dann tatsächlich doch einen Herrn gefunden, wo sie auch so ein bisschen eine romantische Beziehung hatte. Mhm. Es wird gemutmaßt tatsächlich in der Literaturwissenschaft, in der Literaturhistorie, ob sie ihn ein bisschen ausgenutzt hat, weil er ihr geholfen hat, Sachen zu veröffentlichen. Ne? Mhm. Oder ob er sie quasi damit gelockt hat, im Sinne von, ich veröffentliche was, aber dafür knickknack, du weißt schon. Und auf jeden Fall hat sie dann erste Sachen veröffentlicht unter einem männlichen Pseudonym, weil
ja das gut, aber das war keiner. Zu der Zeit auch so, ja.
Richtig, und man muss aber ehrlich eigentlich sagen, sie hatte sehr melancholische Momente. Sie hat sehr tiefgreifende emotionale Briefe geschrieben, die auch erhalten sind von ihr. Das Lustige, was von ihr überliefert ist, was auch stimmt, also sie ist mit 26 gestorben. Sie hat sich selbst das Leben genommen.
Krass.
Mit einem Dolch, den sie übrigens schon jahrelang im Besitz hatte und den sie auch immer mit sich mitgeführt hat.
Oh Gott, ja.
Also wirklich, also sie hat sich irgendwann mal, also nach dem Tod der Schwester oder so, war sie so schwermütig, dass sie sich einen Dolch gekauft hat und dann hat sie sich bei einem Arzt beraten lassen, wo sie den eben hineinstoßen sollte, damit sie auch wirklich stirbt. Und den hat sie dann ist sie in feine Gesellschaften gegangen sozusagen, hatte diesen Dolch bei sich und hat dann auch teilweise im Gespräch am Tisch den Dolch auf den Tisch gelegt und eben darüber philosophiert, was sie denn mit diesem Dolch zu tun gedenkt, wenn es irgendwann mal soweit ist. Also krasse Person, ja. War Zeit ihres Lebens nicht verheiratet, weil, wie wir schon festgestellt haben, kein Heiratsmaterial. Ne? Mhm. Und sie gilt tatsächlich, das haben mehrere auch bedeutende Stimmen aus der Literaturwissenschaft gesagt, durchaus als eine der größten Lyrikerinnen aus der Romantik. Mhm. Und da fasse ich jetzt auch die Männer mit rein.
Ja.
Ne? Allerdings trotzdem eben gerade, ich sag mal, im Schulunterricht hörst du von ihr kaum was.
Nee, gar nicht.
Was sehr schade ist. Also auch hier, ich verlinke euch mal eine Ausgabe, sämtliche Werke und wie gesagt, insbesondere die Lyrik von ihr ist wirklich sehr schön, einfach wenn man drauf steht. Ne? Ich weiß, Lyrik ist nicht für jeden was. Aber vielleicht habt ihr Lust, einfach mal so ein kleines romantisches Gedicht von ihr zu lesen. Dann lest da einfach mal rein. Caroline von Günnerode, eine sehr interessante Persönlichkeit in der deutschen Schriftstellerinnenriege. Ich habe keine Ahnung, wie wir jetzt von dort
kommen. Doch, ich hab nicht okay. Eine interessante Persönlichkeit aus der Lokalpolitik dabei, so gesehen. Okay. Nämlich ein Buch aus unseren eigenen Reihen sozusagen von Jan Kosik. Der hat Ende letzten Jahres ein Buch rausgebracht, ein Roman, das Handbuch Utopien eines Realisten. Und es gibt so einen schönen Untertitel dazu, also es ist nicht der offizielle Untertitel, aber es ist die Überschrift der Zusammenfassung, die ich sehr schön finde, vom Dresdner WG-Tisch bis zur ersten Mondstadt. Es ist ein bisschen gewöhnungsbedürftig geschrieben, weil dazwischen auch immer mal so Chatverläufe drin sind und man muss ein bisschen mit den Zeitsprüngen aufpassen, also nicht wie, also ich habe eine Freundin, die überliest immer so Daten oder sowas. Sie liest die einfach nicht mit. Das sollte man hier lesen, weil sonst kommt man durcheinander, weil man ein bisschen was in der Zeitlinie erzählt wird, ein bisschen was in der Zeitlinie. Ich muss sagen, es ist unglaublich cool, so Leute und Orte in Büchern wiederzuerkennen, muss ich sagen. Also es spielt wirklich wie in der Dresdner Neustadt, aber eben auch auf dem Mond und passt da mit den Zeitlinien auf. Ich finde es sehr schön. Und auch hier habe ich was Kleines vorbereitet zum Vorlesen. Und zwar, ein weiser Mensch hat mal gesagt, wir brauchen Geduld, denn die positiven Erzählungen werden sich durchsetzen. Denn diese bleiben im Gedächtnis, erhalten sich von selbst, tragen sich von selbst weiter, während Lügen immer wieder erzählt werden müssen, damit Menschen daran glauben. Wenn Lügen niemand mehr erzählt, bleiben die Utopien. Das finde ich schön. Das ist ja, sagen wir es mal so, die Hauptfiguren sind auch teilweise sehr wie Leute, mit denen Jan auch hätte befreundet sein können, beziehungsweise ich habe eine Vermutung, wer er ist, so ein bisschen das alter Ego, also natürlich nicht 1:1, aber so ein bisschen. Und es ist schon wirklich ein schönes, hoffnungsvolles Buch in einer nicht allzu fernen Zukunft, also ich finde es cool und auch schön illustriert, der Umschlag. Muss ich kurz noch mal gucken. Das ist doch auch hier dieser eine Künstler, den man doch so kennt hier von der Neustadt. Von dem habe ich auch ein Bild.
Thomas Schreiter?
Ja. Ich finde es gerade nicht, aber ja.
Bin ich gut. Hab ich du nur bist vom gut. Sehen. Hab ich
ja,
nur vom Sehen
der Stil ist schon gut zu erkennen. Nee, aber ich dachte mir, das muss doch der Abschluss sein. So ein Buch aus den eigenen Reihen. Das geht ja nicht anders.
Jo.
Ja. Habe ich auch brav bei Bookworm eingetragen. Und kann man beim Neustadt Art Kollektiv kaufen.
Genau.
Ja.
Und wenn ihr das macht, unterstützt ihr damit das Neustadt Art Kollektiv. Ihr unterstützt Jan als Künstler, Musiker, Schriftsteller,
ja.
Politiker. Der Mann kann alles.
Und das Schöne ist, ich habe eine von den ganz zeitigen Auflagen, die glänzen noch. Ich glaube, die anderen, die sind matt. Ich bin mir nicht ganz sicher. Mit Widmung. Das ist cool. Also ich habe 3 Bücher mit Widmung, weil ich die Autorinnen kenne. Und das ist sehr cool, muss ich sagen. Das macht schon... So, um mal angegeben zu haben. Könnt ihr mal lieb fragen, ob ihr auch eine Widmung kriegt. Wenn das kauft. Bestimmt. Hä? Bestimmt. Wenn das dabei steht, dann gibt es eine Widmung.
Warum denn nicht?
Eben. Ja.
Jo, war unser Einblick in unsere
13 Bücher. Da ist doch jetzt Auswahl dabei. Also, und zig Veranstaltungen.
Also ihr habt zu tun jetzt bis Ende des Jahres, ne?
In der nächsten Folge wird abgefragt. Nein. Nee, aber ich muss sagen, bei deinen waren jetzt auch so ein paar Sachen dabei, da bin ich jetzt interessiert. Also, ja. Ist cool.
Ich sag mal so, auch wenn ihr sagt, nö, ich habe jetzt keinen Bock zu lesen, ich glaube, ihr kennt uns jetzt auch ein bisschen besser.
Ja.
So, was uns interessiert, was uns anspricht, was uns Spaß macht und selbst wenn ihr jetzt keinen Bock habt zu lesen, dann haben wir wenigstens das daraus mitgenommen, oder?
Ja. Also zur Not, zu Assist gibt es zur Buchvorstellung eine Podcast-Folge beim Nila Podcast. Da kann man sich reichlich eine Stunde Abschnitte vorlesen lassen. Das zählt auch. Ein paar Sachen gibt es bestimmt, also 1984 ja schon. Farm der Tiere gibt es auf jeden Fall als Hörbuch.
Ja.
Also sonst könnte man auch Hörbüchern auch gucken. Zur Not von ein paar Sachen gibt es hier auf jeden Fall Hörbücher. Beim Handbuch wird dran gearbeitet. Da habe ich schon gejammert. Also da wird es irgendwann eins geben. Ja, mein Herzblättchen kann nicht sich aufs Lesen konzentrieren. Der braucht Hörbücher. Mhm. Der Kopf funktioniert leider so, dass beim Hören dranbleiben funktioniert, aber beim Lesen nicht.
Mhm.
Und es war immer so, ja, ich will das auch wissen. Da habe ich gesagt, soll ich es vorlesen? Nee, ich will ein Hörbuch vielleicht mal irgendwann oder so. Und sie versuchen es mit verschiedenen Sprechern, weil es schon auch gerade bei den Dialogszenen, die dann im Chat sind und so, sich anbietet. Nicht nur eine Person, ja. Mal gucken.
Das macht mich immer fuchsig bei Hörbüchern. Also insbesondere, wenn ich das Buch schon kenne und ich höre es dann nochmal, nachdem ich es gelesen habe, ich denke mir, nein, die Stimmen klingen ganz anders.
Ja, 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 das kann ich verstehen.
So, also, lest, lesen bildet, lesen macht Spaß, lesen ist gut für das Herz und Kreislauf, bestimmt.
Ja, fürs Gehirn auf alle Fälle,
ja, Herz und Kreislauf. Ja, es gibt bestimmt auch Studien, die sagen, lesen ist gut für die Verdauung, ich weiß es nicht.
Nun.
Ja, also, wir sollten alle viel mehr lesen. Das ist uns allen ein bisschen abhanden gekommen. In der Zeit der Bildschirme.
Ich habe 42 Bücher als Leseziel jetzt, um wenigstens noch eine Douglas Adams-Referenz zu haben, wenn wir schon George Orwell haben. Hätte ich das gewusst, hätte ich wirklich nochmal geguckt. Dass ich irgendein... Egal.
Tja.
Ich habe so viel von Douglas Adams zu Hause. Egal.
Na dann.
Gut.
Lest fleißig und wir hören uns das nächste Mal. Ciao, ciao.
Stopp, Machtzeigewahl. Bedingungsloses Grundeinkommen.
Werden Sie dich überwachen?
Open Data und Open Source.
Verkehrswende.
Die Häuser denen, die drin
wohnen. Ein Cannabis Social Club.